Ja, auch von meiner Seite euch allen einen gesegneten Sonntag. Und ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein darf in eurer Mitte. Und danke auch für die Einladung, dass ich überhaupt hier sein darf, für euer Vertrauen, das ihr mir gegeben habt. Und ich möchte auch gleich zum Worte Gottes kommen. Ich möchte bitten, dass wir unsere Bibel aufschlagen oder hier an der Wand mitlesen. Wir finden die Worte Gottes heute Morgen im Markus-Evangelium. Markus-Evangelium, da schlagen wir die Bibel auf in Kapitel 5 und wir lesen die Verse 25 bis 34. Das sind Verse, die ich heute mit euch teilen möchte, die wir bedenken wollen. Und wir wollen in unserem Herzen beten, dass Gott durch seinen Geist auch zu uns redet. Da heißt es, und es war eine gewisse Frau, die hatte 12 Jahre den Blutfluss. Und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass ihr geholfen. Ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihr ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst, wie das Volk dich drängt, und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er sah sich um, nach der, die das getan hatte. Als die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, warf sie sich vor ihm nieder und sagte zu ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, gehe hin und Frieden und sei von deiner Plage gesund. Soweit das Wort Gottes. Ich möchte in meiner Predigt über diese Frau sprechen und habe die Predigt eingeteilt in 3 Abschnitte oder ich habe 3 Punkte für euch mitgebracht. Im ersten Teil meiner Predigt spreche ich über die Frau und die Krankheit und die Frustration, die damit einherging. Im zweiten Teil möchte ich sprechen über Jesus, wie er sich in unserem Text offenbart und sich der Frau vorstellt. Und im dritten Teil wollen wir über die Anwendung der Predigt auf unser Leben sprechen. So lade ich euch ein, seid konzentriert, seid entspannt und hört, was der Geist auch heute Morgen in der Gemeinde sagt. Ich gebe euch zunächst einmal ein paar Informationen über diese Verse. Wir haben wenig Informationen über diese Frau. Wir kennen ihren Namen. Wir wissen nicht, wie alt sie gewesen ist, aber ihr Krankheitsbild, so wie die Bibel es beschreibt, zeigt, dass sie zwischen 40 Jahre alt gewesen ist. So, Altersbeschreibung haben wir nicht, auch wissen wir nicht, ob sie verheiratet gewesen ist. Was wir von ihr wissen, sie wohnte in Galiläa am See Genezareth. Wir wissen, sie war chronisch krank, 12 Jahre lang litt sie unter dieser Plage. Was wir auch von ihr wissen, sie hatte ihren ganzen Besitz den Ärzten gegeben in der Hoffnung, gesund zu werden. Was wir auch wissen, sie hatte einen Glauben. Denn wir lesen, sie sagt selber, wenn ich nur den Saum seines Kleides anrühre, so werde ich gesund. Und was wir auch noch wissen, was ich auch sehr wichtig finde, sie demütigte sich vor Jesus, indem sie sich vor allen Menschen öffentlich niederbeugte zu den Füßen unseres Herrn Jesus Christus. Das sind die Informationen, die wir haben über diese Frau. Die erste Frage, die ich stelle an diesem Text, ist: Was machte die Krankheit mit dieser Frau? Um das herauszufinden, was die Krankheit mit der Frau machte, wie die Krankheit ihr Leben verändert hat, ihr Wesen verändert hat, dazu müssen wir zurückgehen ins Alte Testament. Und ich bitte euch mitzulesen aus 3. Mose 15, den 25. Vers. Da heißt es: Wenn aber eine Frau ihren Blutfluss eine lange Zeit hat, soll außerhalb der monatlichen Unreinheit hinaus, so wird sie unrein sein während der ganzen Dauer ihres Ausflusses. Wie in den Tagen ihrer monatlichen Unreinheit soll sie auch danach unrein sein. Liebe Gemeinde, das sind Worte, die passen so im ersten Blick nicht in unsere Zeit hinein. Blutungen bei einer Frau sind etwas ganz Normales. Und in manchen Kulturen wird das anders beschrieben. Aber wenn die Blutung 12 Jahre anhält, dann sprechen auch wir in unseren Tagen über Krankheit. Krankheit und etwas Unnormales. Um die Frage zu beantworten, was macht die Krankheit mit dieser Frau, gibt es nur eine Antwort. Die Krankheit hat diese Frau isoliert und einsam gemacht. Die zweite Frage, die ich an diesen Text stellen möchte, ist: Was hat diese Erkrankung für Konsequenzen für diese Frau? Die Frau musste sich isolieren, genauso wie Menschen, die Aussatz hatten, so sagt es uns die Bibel. Oder wie Menschen, die heute ein Verbrechen begangen haben und isoliert werden und ausgeschlossen werden von der Gesellschaft. Die Frau durfte während der Zeit ihrer Blutungen nicht am sozialen Leben teilnehmen. Sie durfte keinen Umgang haben mit Freunden, Verwandten oder Familie. Sie galt in der Gesellschaft als unrein und nicht gewollt. Für eine gesunde Frau war eine monatliche Blutung und der damit einhergehenden Isolation kein Problem. Sie wusste, in wenigen Tagen ist das vorbei. Aber für diese Frau, die 12 Jahre in Isolation lebte, ausgegrenzt war, am sozialen Leben nicht teilnehmen konnte, war es Alltag gewesen. Der Alltag dieser Frau war von Hoffnungslosigkeit begleitet und einer emotionalen Brutalität. Denkt nur einmal an die Zeit von Corona. Isolation, keinen Kontakt zu haben zu anderen Menschen, das verändert die Persönlichkeit des Menschen. Die Antwort auf die zweite Frage kann nur sein: Was hatte es für Konsequenzen für die Frau? Da kann man nur antworten: Diese Frau, sie war lebendig tot. Das ist die Antwort auf die Frage. Kommen wir zur Therapie. Der erste Schritt zur Heilung war bei der Frau, sie hörte, dass Jesus kommt. Als sie von Jesus hörte, da machte sie sich auf und ging zum Herrn. Und ich möchte euch, liebe Gemeinde, hier darauf einstimmen. Ihr hört bestimmt viele Predigten und ihr habt viel von Jesus gehört. Ihr gebt ihm alle Ehre und ihr singt Lobpreislieder zur Ehre Gottes. Ihr habt gehört, Jesus, er vergibt uns unsere Sünden. Und ich habe das heute Morgen auch in den Gebeten gehört. Ihr habt gehört, dass Jesus immer da ist, wo sich die Kinder Gottes versammeln. Diese Informationen, die wir aus dem Worte Gottes haben, sind wichtig, denn sie stärken unseren Glauben, denn der Glaube, er kommt aus dem Worte Gottes. So, die Frau, sie hatte gehört, Jesus Christus wird kommen. Ihr habt über Jahre Predigten gehört. Ihr habt über Jahre hinaus das Evangelium gehört. Ihr seid gut informiert über Jesus Christus und über das, was er tun möchte, was er wirken möchte, auch in unserem Leben, in unserer Mitte. Diese Informationen sind wichtig. Und noch viel wichtiger ist, dass diese Informationen, die wir aus dem Worte Gottes bekommen, dass sie von uns geglaubt werden. Dass sie von uns auch angenommen werden als Wort Gottes. Was ich euch heute Morgen gebe, es sind Informationen, die ich aus dem Worte Gottes nehme und hineinspreche in die Gemeinde. Aber im Finale sind diese Worte nicht Worte von Gerhard, sondern es sind Worte Gottes, die er hineinspricht in die Gemeinde. Und ich möchte euch ein Wort lesen. Da heißt es, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Der Apostel Paulus ergibt uns hier zwei Informationen, die für unser Glaubensleben und für die Konsequenzen unseres Glaubens sehr wichtig sind. Geglaubt wird mit dem Herzen. Ihr Lieben, das ist eine sehr wichtige Information. Geglaubt wird mit dem Herzen. Ich kann nicht in dein Herz hineinschauen. Ich kann hören, was du sagst. Ich kann hören, was du sprichst, aber ich kann nicht in deinem Herz hineinschauen. Ob du Glauben hast, ob du Zweifel hast. Geglaubt wird mit dem Herzen. Glaube, der nur theoretisch ist, Glaube, der keine Anwendung in unserem Herzen hat, so sagt die Bibel, ist ein toter Glaube, der keine Frucht bringt. Um das mal deutlich zu machen, was das bedeutet in der Konsequenz, wenn die Bibel sagt, Glaube kommt aus dem Herzen, dann müssen wir verstehen, dass am Ende im Finale Gott tiefer schaut, als nur auf das zu hören, was wir bekennen, was wir sagen. Gott sieht unser Herz und er weiß, wie es in unserem Herzen aussieht. Ob du heute Morgen gekommen bist mit einem Herzen voller Glauben und Vertrauen und Zuversicht, oder ob du gekommen bist mit Zweifel, ob das, was Gott an Informationen aus seinem Wort sagt über Heilung, ob das überhaupt wahr ist. Vielleicht bist du auch gerade hier und willst dir einfach mal anhören, was hier gesagt wird. Nun, Gott kennt unsere Herzen. Aber Leute, ich möchte euch das wirklich mitgeben. In unserem Herzen entsteht die Frucht, die wir am Ende in der Realität sehen. Das ist sehr wichtig. Der Verstand sagt, der Saum seines Kleides, der soll mich heilen. Das ist albern und das widerspricht am Ende jeder Logik. Wenn es um Glauben geht, dann steht uns unser Verstand sehr oft im Wege, weil er sagt, dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat, Das ist naturwissenschaftlich überhaupt nicht zu beweisen. Das sagt unser Verstand. Unser Verstand sagt, all das, was die Bibel spricht über Wunder, das ist nicht zu erklären. Das kann man nicht beweisen. Aber unser Herz, das mit Jesus verbunden ist und das dem Worte Gottes Glauben schenkt, weiß, es ist eine Realität. Gottes Wort wirkt in uns hinein und es entstehen Wunder, die wir nicht erklären können. Und überhaupt, wer kann beweisen, dass es Gott gibt? Das sagt der Verstand. Schon Salomo sagte einmal, vertraut auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Das möchte ich heute Morgen auch euch einmal mitgeben. Versucht das Wort Gottes, wenn es um Manifestationen geht, wenn es um Zeichen und Wunder geht, versucht das nicht mit eurem Verstand zu erklären. Das schaffen wir nicht. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und das kann man real erleben am eigenen Leben. Das größte Wunder, und da kann jeder heute Morgen Amen sagen, das größte Wunder, was geschehen ist in unserem Leben, ist, dass Jesus aus Gnaden uns liebt. Amen. Wer kann das verstehen? Unser Verstand sagt, und ich glaube, unser Bruder Uwe hat das vorhin auch gebetet, er kann es nicht mit dem Verstand verstehen, dass Gott mich lieb hat. Er kann mit dem Verstand nicht verstehen, dass Gott ihn angenommen hat als Sünder. Wer kann das verstehen? Wir, die wir aus Fleisch und Blut sind, wir haben von Natur aus den Tod verdient. Und nun sagt Gott in seinem Wort, ich habe dich jeher geliebt und aus lauter Gnade habe ich dich zu mir gezogen. Wer kann das vom Verstand her verstehen? Aber wir können das im Herzen glauben. Amen. Wir können das im Herzen glauben und wir dürfen sagen, Gott, dein Wort ist wahr. Und wenn wir das auch nicht verstehen, so stehen wir staunend davor und können nur danken. Gott, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mir vergeben hast. Ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Auch wenn ich das nicht verstehen tue. Gott, ich danke dir für all deine Gnade in meinem Leben. Menschen, die begnadigt worden sind. Die über Jahre meinetwegen im Gefängnis gesessen haben, weil sie irgendetwas getan haben, was dem Gesetze widerspricht und sie ihre Schuld abbüßen im Gefängnis und nun auf einmal hören, nach vielen Jahren des Leidens, ihr seid begnadigt. Die können das mit dem Verstand oft nicht verstehen, aber es ist eine Realität. Da kann man nur Danke sagen, Amen. Da kann man nur Danke sagen. Gnade hat kein Mensch verdient. Kein Mensch. Da können wir nur sagen, Gott, ich danke dir, dass du mir deine Gnade geschenkt hast. Das heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass wir unseren Verstand an den Nagel hängen sollen. Es heißt nur, dass wir Wunder nicht erklären können, bei allen logischen Erklärungsversuchen bleibt ein Wunder immer noch ein Wunder. Das übersehen wir oft. Ich kenne sehr viele Menschen, die reden mit ihren großen Worten und über ihren Glauben. Andere Menschen reden viel über Wunder. Aber in ihrem Herzen gibt es keinen Glauben. Da regiert die Angst und die Hoffnungslosigkeit. Denken wir mal an die Predigt von Jesus in der Bergpredigt, wo es heißt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Stehlen, Falschzeugnis sagen, Lästerung. Diese Dinge sind es, die die Menschen verunreinigen. Nicht Blutungen verunreinigen den Menschen, sondern die Dinge, die aus unserem Herzen kommen. Die Frau galt vor den Menschen als unrein, aber nicht vor Gott. Woher weiß ich das? In ihrem Herzen hatte sie Glauben. Sie sprach bei sich selbst, wenn ich nur den Saum seines Kleides anrühre, so werde ich geheilt. Seht ihr, sie redet nicht mit großen Worten über Heilung. Wir lesen auch nicht, dass sie viel darüber sprach, aber sie glaubte in ihrem Herzen. Das kennen wir auch von David. David schreibt einmal: Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Und warum stöhnst du in mir? Haare auf Gott, denn ich werde dir noch danken. David, er spricht zu seinem eigenen Leben, er spricht zu seinem eigenen Herzen. Haare auf dem Herrn, denn er wird dir noch helfen, sodass ich ihm danken kann. Es war aber nicht nur der Glaube, und jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt. Es war aber nicht nur der Glaube im Herzen der Frau, der ihr geholfen hat, sondern sie musste auch handeln oder sie durfte handeln. Denn wir lesen in Römer 10, Vers 9, das, was wir mit dem Herzen glauben, das sollen wir auch mit dem Munde bekennen. Ihr liebe Freunde, da haben wir oftmals ein Problem. Und das sage ich hier heute Morgen ganz bewusst. Wir reden viel über den Glauben und stellen fest, unsere Worte, die wir sprechen über den Glauben, die stimmen oft mit dem, was in unserem Herzen ist, nicht zusammen. Wir sprechen über Glaube und Gottvertrauen und in unserem Herzen regiert Furcht und Angst und wir haben keine Zuversicht, auch für die Zukunft, gerade in der Zeit, in der wir leben. Ich sage es hier einmal, die geopolitische Lage, in der wir uns befinden, führt bei vielen Christen zu großen Fragen. Sie fragen sich, was wird noch werden? In der Zukunft, was wird das Finale sein bei all den Verwerfungen, bei all den Kriegen, von denen wir hören, von denen wir sehen? Was wird werden? Und ich sehe bei vielen Christen, obwohl sie an Gott glauben, Furcht. Ich sehe bei vielen Unsicherheit und Verzweiflung. Und dann fangen sie an, von besseren Zeiten zu reden, wie es früher einmal war. Früher war alles besser gewesen und da hatten wir noch Frieden gehabt, da konnte man noch auf die Straßen gehen. Ihr Lieben, all diese Äußerungen, das zeigt mir, da schwingt Furcht mit, da schwingt Angst mit, Unsicherheit mit. Und ich möchte euch wirklich zurufen, diese Dinge, die sind real. Und die Bibel spricht sogar davon, wenn ihr in die Welt hineinschaut, dann habt ihr Angst. Ist so. In der Welt habt ihr Angst. Da habt ihr Furcht, weil viele Dinge nicht geklärt sind, wir auf viele Dinge keine Antwort haben. Aber Jesus sagt auch im gleichen Zusammenhang, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich habe sie überwunden und er fügt noch etwas hinzu. Bei all dem, was wir sehen, bei all den Kriegen und Kriegsgeschrei, bei all den Verwerfungen, da sagt der Herr Jesus, ich gebe euch mitten in diesen Stürmen, ich gebe euch einen Frieden, den die Welt da draußen gar nicht kennt. Ihr Lieben, dieser Friede hat eine andere Qualität. Dieser Friede, den Gott uns schenkt, den die Welt nicht hat, den die Welt nicht kennt, den sollten wir ausstrahlen in eine hoffnungslose Welt hinein. Wenn die Gemeinde keine Hoffnung mehr hat, wie soll die Welt Hoffnung haben? Wenn die Kinder Gottes keinen Frieden haben, wie soll die Welt Frieden haben? Wenn wir nicht im Glauben ruhen können, im Vertrauen, dass Gott alles kontrolliert, dass Gott alles in seiner Hand hat, wie soll das die Welt machen? Wir haben einen Gott, der gesagt hat, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich bin bei euch alle Tage eures Lebens. Ich gebe euch einen Frieden, den die Welt nicht kennt. Ich weiß, auch hier sind wir als Gemeinde, als Gläubige nicht immer vorbildlich unterwegs, sondern auch wir sind manches Mal getrieben von Furcht und von Sorgen. Gott möge uns Gnade geben, dass wir nicht nur singen, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, ich habe Friede. Bitte? Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Es lässt sich leicht singen und es hört sich schön an. Es hat eine wunderbare Melodie und es geht zu Herzen. Aber wenn dieses Lied und diese Wahrheit keine Auswirkung auf unser persönliches Leben hat, dann ist das nur ein Lied. Dann sind das nur schöne Worte und schöne Melodien. Aber Gott möchte, dass dieses Wort in unser Herz fällt und dass wir diesem Wort glauben. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, das ist der Friede, den die Welt nicht kennt. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl in dem Herrn. So, es gibt viele Menschen, die reden gerne von ihrem Glauben und haben doch Furcht in ihrem Herzen. Diese Frau, von der wir hier gelesen haben, sie hat nicht viel über ihren Glauben gesprochen, dass sie an Wunder glaubt, dass Gott ihr helfen möchte. Darüber hat sie nicht viel gesprochen, sondern sie wurde aktiv. Sie verließ ihre Isolation, ihr Gefängnis, und sie machte sich auf und ging unter die Menschen, obwohl sie das nicht durfte. Obwohl sie der Gefahr ausgesetzt war, verstoßen zu werden, ignoriert zu werden, sie ging raus. Ich möchte euch mal was sagen. Die Geschichte habe ich mal gehört. Da steht ein Mann vom Fahrstuhl, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte schon mal gehört habt, da steht ein Mann vom Fahrstuhl und dieser Fahrstuhl soll ihn in den 22. Stock bringen. Und er steht da vor der Tür nicht alleine, sondern es stehen um ihn herum auch viele Menschen, die in ihre Zimmer wollen. Und nun fängt dieser gute Mann, der ein Christ gewesen ist, an und erzählte, ich glaube, dass dieser Fahrstuhl mich in den 22. Stock bringt. Und so fing er an, immer wieder zu predigen. Ich habe Glauben, ich habe Vertrauen, dieser Fahrstuhl, der wird mich mit Sicherheit da hochfahren. Irgendwann einmal, da wurden die Menschen, die um ihn herum standen, sehr nervös und ärgerlich. Und sie sagten dann zu diesem Mann, hören Sie mal, es ist ja schön und bewundernswert, dass Sie daran glauben, dass dieser Fahrstuhl Sie nach oben bringt. Aber wenn Sie nicht einsteigen, dann nützt Ihnen dieser Glaube, dass Sie nach oben kommen, überhaupt nichts. Versteht ihr? Sie müssen einsteigen. Sonst nützt Ihnen dieser Glaube überhaupt nichts. Sie bleiben trotz allem Glauben, bleiben Sie unten stehen und ärgern damit die Menschen, die um ihn herum stehen, die gerne nach oben wollen, aber nicht können. So ist das manchmal mit unserem Glauben. Wir reden viel über unseren Glauben, aber unser Glaube, der hat in unserem Leben keine Konsequenzen. Wir tun keine Schritte des Glaubens. Wir sind nicht bereit, unserem Glauben, den wir im Herzen haben, auch Werke folgen zu lassen. Da könnte ich jetzt ganz praktische Dinge anführen, wie das aussieht. Wir haben gestern im Seminar darüber gesprochen, dass Glaube ganz praktische Anwendung finden muss auch in unserem Leben. Wenn wir immer nur davon sprechen, dass Gott Heilung schenkt, ich habe euch das gestern erklärt, dass Gott unsere Seele heilen möchte, unsere Psyche heilen möchte, aber nicht bereit sind, hinzugehen und zu sagen, du, vergib mir, dann bleiben wir in unserer Krankheit und in unseren Sorgen zurück. Wir müssen diesen Schritt machen. Geht hin und versöhnet euch. Ich möchte jetzt zum dritten Punkt kommen, der mir sehr wichtig ist und bei dem ich mich ein wenig aufhalten werde. Wir müssen eine Frage klären hier aus diesem Bibeltext, der für unser Glauben sehr wichtig ist und den wir mitnehmen müssen im Alltag. Wir müssen die Frage klären, warum hat Jesus nicht gewusst, wer den Saum seines Kleides berührt? Jesus sagt, wer hat meine Kleider angerührt? Wer hat mich berührt? Wer hat mich angefasst? Wer hat mich angetastet? Wir wissen doch, dass Jesus der Richter unserer Gedanken ist und der Gesinnung und der unsere Herzen prüft. Jesus, er weiß doch alles. Ihm ist doch nichts verborgen. Warum sagt Jesus dann hier, und fragt hier, wer hat mich denn angerührt? Obwohl er doch alles weiß, ihm ist nichts verborgen. Das heißt zum Beispiel im Johannes 1,48, ehe Philippus dich gerufen hatte, als du noch unter dem Feigenbaum warst, da habe ich dich gesehen. Wie kommt das, dass Jesus hier bei der Frau sagte, wer hat mich angerührt? Die Frau war präsent gewesen, war ihm nahe gewesen und den Philippus, der kilometerweit entfernt war, den hat er gesehen, als er unter dem Feigenbaum war. Die Antwort ist, liebe Gemeinde, Jesus erstellt sich in den Evangelien als Mensch und als Gott vor. Das ist für uns sehr wichtig und ich werde da nachher auch drauf eingehen. Das Gleiche sehen wir, als Jesus im Boot mit den Jüngern war. Jesus, er schlief auf dem Kissen und die Jünger, sie schrien vor lauter Verzweiflung. Wir sehen hier auf dem Boot einen schlafenden Jesus. Und im Psalm wird Jesus uns anders vorgestellt. Da heißt es, siehe, nicht schläft noch schlummert der Herr, der Hüter Israel. Und David gibt uns hier auch gleich eine Antwort und erklärt, wer hier der Hüter Israels ist. Er sagt, der Herr ist dein Hüter. Seht ihr, auf der einen Seite, da sehen wir Jesus im Boot und er schläft und er ruht sich aus, während seine Jünger kämpfen mit dem Sturm und mit den Wellen. Und auf der anderen Seite heißt es, er schläft und schlummert nicht. Wir müssen verstehen, dass Jesus, als er hier auf dieser Welt war, da war er Gott und Mensch. Er offenbarte sich als Gott, indem er Menschen diente, indem er Menschen heilte, indem er Menschen segnete. Aber er war auch zugleich Mensch gewesen und litt mit den Menschen. Jesus als Mensch schläft auf dem Kopfkissen. Jesus als Gott, er schläft und schlummert nicht. Warum ist das so wichtig für uns, die wir heute leben? Es ist so wichtig, weil der Hebräerbrief sagt, wir haben nicht einen hohen Priester, der uns nicht versteht, sondern wir haben einen hohen Priester, der uns versteht. Er hat genauso gelitten wie du. Er hat die gleichen Schmerzen durchlebt wie du. Er hat die gleichen Anfechtungen erlebt wie du. Nicht als Gott, sondern als Mensch. Als Mensch, so wie du und ich auch, er musste den Versuchungen widerstehen. Er musste dem Teufel in der Wüste widerstehen. Er war genauso angefochten wie wir, aber die Bibel sagt uns, er war am Ende ohne Sünde. Na, und so müssen wir das verstehen. Als Mensch, da wusste Jesus nicht, wer ihn angerührt hat. Als Sohn Gottes weiß er natürlich alles. Und weil Jesus Mensch war, konnte er uns verstehen. Ich möchte zum Schluss kommen und enden mit der Geschichte vom Lazarus. Lazarus war ein enger Freund von Jesus gewesen. Jesus sagte sogar einmal, er hat ihn sehr lieb gehabt. Also sie waren eng befreundet und jedes Mal, wenn Jesus nach Jerusalem ging, dann ging er auch nach Bethanien und besuchte seinen Freund. Und nun ist der Lazarus gestorben. Und Jesus, er bekommt die Information. Jesus, dein Freund, den du lieb hast, der ist gestorben. Mit dem du immer Zeit verbracht hast, der ist nicht mehr unter uns. Und Jesus machte sich dann auf und ging dorthin. Was wir dort sehen, ihr Lieben, das ist sehr interessant. Jesus, er ging mit seinen Jüngern nach Bethanien. Dort lag der Lazarus verstorben. Und dann heißt es, als Jesus Lazarus sah, weinte er. Als Jesus Lazarus sah, weinte er. Da hat mal einer gesagt, weinen beim Verlust eines Menschen tut man eigentlich nur dann, wenn er ihm sehr nahe stand. Wenn fremde Menschen Abschied nehmen von uns und irgendwo beerdigt werden, dann nehmen wir das irgendwo zur Kenntnis und verbuchen das irgendwo. Aber wenn Menschen sterben, die uns was bedeuten, dann macht das auch was mit unserer Gefühlswelt. Und dann erleben wir oft, dass Menschen weinen. Und so war Jesus auch gewesen. Jesus war ein enger Freund vom Lazarus. Sein Tod hat etwas mit Jesus gemacht, hat etwas in ihm ausgelöst, sodass diese emotionale Erregung Ausdruck fand in seinen Tränen. So, da stand Jesus als Mensch. Er weinte. Er weinte mit Lazarus. Als Jesus Gott, und jetzt kommt der Punkt, als Jesus Gott, ging er hin zu Lazarus und sagte, stehe auf und geh. Versteht ihr das? Als Jesus Mensch weinte er. Als Jesus Mensch sah er den toten Lazarus. Als Gott sah er die Möglichkeiten, die er als Gott hatte, nämlich Zeichen und Wunder zu tun. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus ist nicht stehen geblieben beim Weinen. Jesus ist hingegangen und hat gesagt, Lazarus, stehe auf und gehe. Lazarus, komm heraus aus diesem Grab. Jesus, er sagt einmal in den Propheten, da heißt es, wir haben unserem Herrn sehr viel Mühe gemacht mit unseren Sünden. Jesus weint über unsere Schuld. Jesus weint über unsere Sünden. Aber da bleibt er nicht stehen, dass er darüber weint, dass wir so unvollkommen sind. Sondern Jesus erreicht uns seine Hand als Sohn Gottes und sagt, ich bin für deine Sünden gestorben. Ich habe deine Schuld auf mich genommen. Durch meine Wunden bist du geheilt. Ihr Lieben, und das müssen wir verstehen, auch als Kinder Gottes. Wir dienen nicht einem Menschen, sondern wir dienen einem Gott, der lebendig ist, der Mensch war, der uns in unserem Menschsein versteht, in unserer Schwachheit versteht, der uns auch als Mensch annimmt. Und dennoch ist er Gott und sagte, obwohl du schwach bist, darfst du wissen, ich werde in deiner Schwachheit mächtig sein, denn ich bin der Herr, ich bin Gott und mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ihr Lieben, und ich möchte euch diesen Glauben wirklich vermitteln, was immer auch in deinem Leben ist, und was immer auch in deinem Leben hineingekommen ist, vergiss es nicht. Gott ist Gott. Und Gott ist lebendig. Und Gott vermag zu tun, auch in deinem Leben, Dinge, die du mit deinem Verstand nicht einordnen kannst, die du mit deinem Verstand nicht verstehen kannst. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und so wünsche ich euch von Herzen Gottes Segen, auch für euer Leben, auch für das Leben hier in der Gemeinde. Gott wird dich zu euch stellen, wenn ihr im Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Gott segne euch. Amen. Amen.